ARD. SWR 2. Wissen.
Wir sprechen heute über eine Novelle, die schön in den heranschleichenden Frühling passt. Josef von Eichendorffs Das Marmorbild. Eine märchenhafte Erzählung über Sehnsucht, über Liebe und Verführung. Eine Coming-of-Age-Geschichte der Romantik. Und eins der Themen im Abitur-Basisfach Deutsch in Baden-Württemberg. Ich bin Anja Brockert. Mein Gast ist Annette Pehnt, Schriftstellerin aus Freiburg, Professorin und Leiterin des Literaturinstituts der Universität Hildesheim. Schön, dass Sie da sind, Frau Pehnt.
Dankeschön, finde ich auch.
Eingeladen haben SWR 2 Wissen und das Literaturhaus Stuttgart. Und ich begrüße die Abiturientinnen und Abiturienten hier im Literaturhaus und Johannes Wörnemann, der Passagen aus der Novelle für uns lesen wird. Willkommen. Frau Pehnt, Sie unterrichten literarisches Schreiben, haben viele erfolgreiche Romane veröffentlicht. Die schmutzige Frau heißt der aktuelle Roman über eine Frau und ihre Selbstverzwergung in der Ehe. Davor den Reiseroman Alles, was Sie sehen, ist neu. Sie schreiben Kinderbücher, Essays. Auf Ihrer Website findet man alle Titel und man findet dort ein sehr schönes Foto. Da stehen Sie mit einem Stift in der Hand, vor sich ein Stück Papier und neben Ihnen liegt eine Geige. Und ich hatte so die Vorstellung, bevor Frau Pehnt anfängt zu schreiben, spielt sie ein bisschen auf dieser Geige, um in Schwung zu kommen. Wie hängen Musik und Schreiben für Sie zusammen?
Also das wäre eine sehr schöne Vorstellung, dass ich das immer machen könnte. Ich schreibe aber oft zum Beispiel in Zügen oder in Wartehallen, wenn Sie fahren. Genau, also es gibt sehr viele Umstände, wo eine Geige überhaupt nicht hinpasst. Und eigentlich verträgt sich für mich das Schreiben auch nicht direkt mit der Geige, aber sozusagen sich mit etwas zu beschäftigen, um seiner selbst willen. Das ist ja das, was man macht, wenn man Musik spielt. Und ich habe auch jetzt ein Projekt, wo ich mit Streichern zusammen live schreibe. Also die Verzahnung von sagen Textentstehung und Klängen, daran arbeite ich auch künstlerisch. Ich spiele da nicht selber die Geige, weil ich einfach nicht gut genug bin. Aber ich glaube schon, dass man diese Sparten zusammenführen kann. Übrigens auch eine sehr romantische Idee
eigentlich. Ja, genau. In Eichendorffs romantischer Novelle Das Marmorbild von 1819 spielt Musik eine Rolle. Natürlich, da kommen wir später drauf. Von Eichendorff ist auch die Novelle aus dem Leben eines Taugenichts. Aber vor allem war er Lyriker. Ne? Viele seiner Gedichte wurden auch vertont. Wenn man sich mal nur so die ersten Verse anschaut von zwei Gedichten. Schweigt der Menschen laute Lust, rauscht die Erde wie in Träumen, wunderbar mit allen Bäumen, der Abend. Oder es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst, die Mondnacht. Da wissen wir gleich, in welcher Epoche wir sind, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, eigentlich könnten es auch richtig tolle Texte für Popsongs sein. Also die sind ja schon voller Klang. Und eigentlich vor allem auch voller Klang. Also die Bedeutungen schimmern so ein bisschen auch durch, aber darauf kommt es eigentlich nicht an. Ne? Es geht um Bilder aus der Natur, es wird vor allem Atmosphäre aufgebaut. Und dieses Diffuse, so ein bisschen Verschwommene, angefüllt mit Sehnsucht, mit einem Drang, sich vielleicht woanders hin zu bewegen, aber man weiß nicht genau wohin. Das alles verbinde ich sehr stark mit der Romantik.
Was fasziniert uns so an dieser Epoche? Also ich hatte manchmal den Eindruck, oder vielleicht wird es verstärkt durch unsere Sehnsucht wieder nach der heilen Natur, von der wir das Gefühl haben, dass sie jetzt eben so unendlich beschädigt ist. Und dass die Romantiker eben noch dieses schöne, heile Naturbild haben, weitestgehend, und dass wir da andocken. Zu einfach?
Also das spielt sicherlich auch eine Rolle, wobei die Natur in der Romantik, und das können wir bei Eichendorff nachher vielleicht auch sehen, eigentlich gar nicht so genau beschrieben wird. Es ist nur wirklich nur so eine sehr diffuse Heraufbeschwörung von so Naturräumen. Also für mich ist an der Romantik eher spannend, dass es wirklich eine Zeit war, wo alles im Umbruch war. Also eine große, riesige gesellschaftliche Veränderung lief da. Und wir sagen ja immer so, ja, die Romantiker zogen sich zurück und haben dann in der Natur sozusagen ihren Sehnsüchten so eine Art Ausflucht gebahnt. Aber ich finde eigentlich, dass das eine Zeit ist, also wo so eine Art Jugendbewegung eigentlich sich über die Literatur total intensiv mit Gesellschaft befasst hat. Bei Eichendorff kann man das vielleicht dann noch so ein bisschen anders sehen, aber die Frühromantik, also am Anfang, als das losging, Anfang des 19. Jahrhunderts, da haben sich einfach eine Gruppe von jungen Leuten intensiv befasst mit allem, was in der Philosophie und in der Französischen Revolution und unter Napoleon und im Widerstand und im Krieg, da war ja da ein Krieg, ja, und in den engen Kleinstaaten, was sich da an Widerständen bot und wie man daraus Ideen gewinnen könnte für eine andere Art des Lebens und des Zusammenlebens. Und das ist für mich was total Aktuelles.
Ja.
Und das wird immer so ein bisschen überdeckt von diesen Naturbildern und Klängen und Winden und Lüftchen und Zwitschern und so. Das gab es natürlich auch, ja, und das war auch ein Gegenraum, ganz sicherlich. Aber gleichzeitig war das ein Ort der Debatten auch. Und das finde ich sehr spannend.
Im Grunde war es ja schon auch, sagen wir, so eine Art von Gegenwelt zu dieser rationalen, technischen und aufgeklärten Welt. Es sollte sozusagen wieder etwas mehr Gefühl, etwas mehr Seele, etwas mehr Psyche ins Spiel kommen, aber interessanterweise eben nicht nur die hellen Seiten der Psyche, sondern auch die dunklen Seiten der Psyche.
Genau, also die haben sich ja schon sehr intensiv auch auseinandergesetzt mit den Gedanken der Aufklärung. Dann fing die Industrialisierung so langsam an in der Zeit auch, man kann nicht sagen in Deutschland, in den verschiedenen deutschen Kleinstaaten, die es da so gab. Und die Idee, dass es Fortschritt geben könnte, dass der Einzelne, die Einzelne, also gendern muss man da eigentlich nicht, weil es immer noch sehr männerlastig war, vorangehen könnte in der Geschichte, durch Verstandestätigkeit in der Gesellschaft, alles kontrollieren könnte, das war ja ein Leitbild. Und das haben die kritisiert, die Romantiker. Also da haben die ja versucht, eben auch andere Gemütszustände, Träume, Verunsicherung, Ängste, Fantasien auch zu thematisieren. Ja, aber das ist ja eigentlich auch total spannend. Das heißt sozusagen gegen diese Eingleisigkeit dieses Fortschrittsdenkens und auch der Philosophie, die das so stark gemacht hat, haben die versucht, andere Räume aufzutun. Ja. Und damit wurde es ja dann eigentlich auch sehr ambivalent. Und also die hatten ja nicht sozusagen ein Gegenprogramm, ein ganz einfaches, sondern haben das versucht auszuloten und auszuprobieren, auch im eigenen Leben auszuprobieren. Ja.
Eichendorffs Novelle, das Marmorbild, 1819 veröffentlicht, gilt so als ein programmatischer Text der Romantik. Es geht mal so ganz grob skizziert um einen jungen Mann, Florio, der reist nach Lucca, nach Italien, in die Toskana. Es ist Frühling, Frühsommer, laue Luft. Er lernt unterwegs einen angesagten Sänger kennen, wird zu Festen eingeladen, zu Partys. Er verliebt sich. Und dann beginnen so einige seelische Verwicklungen, Träumereien, Verführungen. Ich musste an eine Geschichte denken von einem Schriftsteller, der nachts aufwacht und gedacht hat, so, oh Mensch, jetzt hatte ich gerade eben einen super Gedanken. Jetzt ist er mir wieder entfleucht. Wie ärgerlich, ja, im Traum. Und dann sagt er, das darf mir nicht wieder passieren. Und dann legt er sich einen Zettel neben das Bett und sagt, wenn ich jetzt nächste Nacht wieder träume und aufwache, dann schreibe ich mir sofort diese Idee auf. Und dann träumt er wieder. Schreibt die Idee auf, guckt am nächsten Morgen da drauf und da steht Boy Meets Girl. Ganz tolle Idee für einen Roman. Tausendfach erzählt. Ich musste deswegen daran denken, weil man beim ersten Eintritt in diese Novelle sozusagen denkt, ah okay, Boy Meets Girl, mal gucken, was passiert. Und im zweiten Angang, wenn man diesen Text liest, denkt man, du meine Güte, ja, da tun sich ja ganz andere Welten auf, so wie es in diesem Traum wahrscheinlich auch passiert ist, ja, dem Schriftsteller. Das fand ich interessant. Was hat Sie an diesem Text berührt oder beschäftigt?
Also ich glaube, berühren, das finde ich jetzt schwierig. Weil ich glaube, um wirklich jetzt berührt zu werden, müsste ich mich mehr identifizieren können mit den Figuren. Und das finde ich jetzt schon nicht so einfach bei denen hier. Und auch in dieser ja doch irgendwie sehr märchenhaft zeitlosen Welt ist es schon schwierig, sich da selber so zu verankern. Aber es hat mich interessiert und vor allem, ehrlich gesagt, auch beim zweiten und dritten Lesen immer mehr. Eigentlich ist es für mich eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht darum, wie jemand Junges versucht, irgendwie eine Position zu finden zu Liebe, zu Erotik, aber auch sozusagen zu gesellschaftlichen Positionen. Und das wird dann halt in einer sehr aufgeladenen, bildhaften Weise erzählt. Und das ist ganz toll gemacht. Und das interessiert mich. Also mich interessiert, wie hat jemand 1800er, 10er, 20er Jahren darüber nachgedacht, wie ein junger Mensch sich mit den Fragen des Heranwachsens auseinandersetzt. Das kriegen wir sonst ja nicht mit. Und das hier ist eine Geschichte, da kann man das mal durchspielen. Und ich finde sie auch sehr, sehr toll gebaut. Das muss ich auch sagen. Also so eine handwerkliche Faszination hatte ich dann beim mehrmals Lesen auch mit dem Text.
Also es ist sprachlich halt so ein bisschen lieblich.
Ja, so vielleicht. Ein bisschen süßlich erstmal, ne?
Ja, so ein bisschen süßlich. Aber das verliert sich dann im Laufe der Zeit. Ich denke auch, man kann ganz gut anknüpfen. Mir ging es auch so, dass ich dann dachte, diese ganzen Traumsequenzen, das ist Fantasy. Ja, das hat ganz eindeutige Fantasy-Elemente. Wollen wir noch ganz kurz uns den, bevor wir in den Text einsteigen, noch mal kurz den Autor angucken zu Eichendorff. Also er wurde 1788 geboren, kam aus sogenanntem guten Hause in Oberschlesien, bekam eine entsprechende Erziehung, machte als junger Mann Bildungsreisen. Er hat dann später als Beamter gearbeitet, aber schon in der Studienzeit begonnen, vielleicht auch schon ein bisschen früher, zu dichten und zu schreiben, aber vor allen Dingen unter dem Einfluss der Heidelberger Romantiker. Ich glaube, das hat ihn sehr geprägt. Und da bekam er von Freunden den Künstlernamen Florenz, unter dem er auch zunächst veröffentlicht hat, Josef von Eichendorff. Können wir es wagen, eine Verbindung zwischen dem Autor Florenz und seinem Marmorbildhelden Florio herzustellen?
Ja, also interessant ist das ja schon. Das ist auf jeden Fall eine tolle Frage. Also ich würde jetzt mal sagen, dass dieser Florio eigentlich das Gegenbild zu Eichendorffs Werdegang ist. Also ich meine, natürlich hat Eichendorff auch Reisen gemacht und vermutlich auch gedichtet, so wie Florio. Also es gibt ein paar Berührungspunkte, aber die Existenzform, die Eichendorff dann gewählt hat, war ja die komplett abgesicherte. Also er hat ja Jura studiert und hat dann schon auch geschrieben, aber sehr schnell sich auch sozusagen in feste Staatsdienste begeben. Er hatte sein Schloss, auf dem er aufgewachsen ist, später auch wieder auf Schlössern immer gelebt und so. Also er kam aus dem Adelsgeschlecht. Gut, das tut Florio ja auch. Aber sozusagen so dieses frei flottierende, was der Florio hatte, wir wissen ja überhaupt nicht sozusagen, wie der sich festlegen wird. Man hat ja das Gefühl, der wird sich nie festlegen, ja. Das hat sich Eichendorff ja nicht erlaubt. Also der hat ja doch eine sehr abgesicherte Existenz auch geführt. Ja. Auch familienmäßig, ne? Also früh geheiratet, also eine Liebesheirat, was in der Epoche ja auch relativ neu war, dass man also nicht sagen Verstandesverbindungen einging, sondern jemanden geheiratet hat aus Liebe oder Anziehung oder warum auch immer, aber eben nicht aus praktischen Gründen. Er hatte ja auch sehr viele Kinder, also das alles sozusagen erzeugt in mir so ein Bild von jemandem im Kreise seiner Kinder mit einer Beamtenstelle auf seinem Schloss. Gut, vielleicht wäre das Florio, wenn er älter wäre, mit Bianca verheiratet und viel Nachwuchs ist da. Vielleicht wäre das dann auch aus Florio geworden. Das, wir können ja nicht spekulieren über eine fiktive Figur. Aber das könnte man vielleicht so weiter fantasieren.
Dann hören wir jetzt mal den Anfang der Novelle. Das Marmorbild. Johannes Wördemann liest für uns.
Es war ein schöner Sommerabend, als Florio, ein junger Edelmann, langsam auf die Tore von Lucca zuritt, sich erfreuend an dem feinen Dufte, der über der wunderschönen Landschaft und den Türmen und Dächern der Stadt vor ihm zitterte, sowie an den bunten Zügen zierlicher Damen und Herren, welche sich zu beiden Seiten der Straße unter den hohen Kastanienalleen fröhlich schwärmend ergingen. Da gesellte sich, auf zierlichem Zelter desselben Weges ziehend, ein anderer Reiter in bunter Tracht, eine goldene Kette um den Hals und ein samtnes Barett mit Federn über den dunkelbraunen Locken, freundlich grüßend zu ihm. Beide hatten, so nebeneinander in den dunkelnden Abend hineinreitend, gar bald ein Gespräch angeknüpft. Und dem jungen Florio dünkte die schlanke Gestalt des Fremden, sein frisches, keckes Wesen, ja selbst seine fröhliche Stimme, so überaus anmutig, dass er gar nicht von demselben wegsehen konnte. »Welches Geschäft führt euch nach Lucca?« fragte endlich der Fremde. »Ich habe eigentlich gar keine Geschäfte«, antwortete Florio ein wenig schüchtern. »Gar keine Geschäfte? Nun, so seid ihr sicherlich ein Poet«, versetzte jener lustig lachend. »Das wohl eben nicht«, erwiderte Florio und wurde über und über rot. »Ich habe mich wohl zuweilen in der fröhlichen Sangeskunst versucht, aber wenn ich dann wieder die alten großen Meister las, wie da alles wirklich da ist und leibt und lebt, was ich mir manchmal heimlich nur wünschte und ahnete, da komme ich mir vor wie ein schwaches, vom Winde verwehtes Lerchenstimmlein unter dem unermesslichen Himmelsdom.« »Jeder lobt Gott auf seine Weise«, sagte der Fremde, »und alle Stimmen zusammen machen den Frühling.« Dabei ruhten seine großen, geistreichen Augen mit sichtbarem Wohlgefallen auf dem schönen Jünglinge, der so unschuldig in die dämmernde Welt vor sich hinaussah. »Ich habe jetzt«, fuhr dieser nun kühner und vertraulicher fort, »das Reisen erwählt und befinde mich wie aus einem Gefängnis erlöst. Alle alten Wünsche und Freuden sind nun auf einmal in Freiheit gesetzt. Auf dem Lande in der Stille aufgewachsen, wie lange habe ich da die fernen blauen Berge sehnsüchtig betrachtet, wenn der Frühling wie ein zauberischer Spielmann durch unseren Garten ging und von der wunderschönen Ferne verlockend sang und von großer, unermesslicher Lust. Der Fremde war über die letzten Worte in tiefe Gedanken versunken. »Habt ihr wohl jemals«, sagte er zerstreut, aber sehr ernsthaft, »von dem wunderbaren Spielmann gehört, der durch seine Töne die Jugend in einen Zauberberg hinein verlockt, aus dem keiner wieder zurückgekehrt ist? Hütet euch!« Florio wusste nicht, was er aus diesen Worten des Fremden machen sollte, konnte ihn auch weiter darum nicht befragen, denn sie waren soeben statt zu dem Tore unvermerkt dem Zuge der Spaziergänger folgend an einen weiten grünen Platz gekommen, auf dem sich ein fröhlich schallendes Reich von Musik, bunten Zelten, Reitern und Spazierengehenden in den letzten Abendgluten schimmernd hin und her bewegte. »Hier ist gut wohnen«, sagte der Fremde lustig, sich vom Zelt erschwingend. »Auf baldiges Wiedersehen!« Und hiermit war er schnell in dem Gewühle verschwunden. Florio stand in freudigem Erstaunen einen Augenblick still vor der unerwarteten Aussicht. Dann folgte auch er dem Beispiele seines Begleiters, übergab das Pferd seinem Diener und mischte sich in den muntern Schwarm. Versteckte Musikchöre erschallten da von allen Seiten aus den blühenden Gebüschen. Unter den hohen Bäumen wandelten sittige Frauen auf und nieder. Weiterhin, auf einem heitergrünen Plan, vergnügten sich mehrere Mädchen mit Ballspielen. Die bunt gefiederten Bälle flatterten wie Schmetterlinge, glänzende Bogen hin und her beschreibend durch die blaue Luft, während die unten im Grünen auf- und niederschwebenden Mädchenbilder den lieblichsten Anblick gewährten. Besonders zog die eine durch ihre zierliche, fast noch kindliche Gestalt und die Anmut all ihrer Bewegungen Florios Augen auf sich. Sie hatte einen vollen, bunten Blumenkranz in den Haaren und war recht wie ein fröhliches Bild des Frühlings anzuschauen, wie sie so überaus frisch bald über den Rasen dahinflog, bald sich neigte, bald wieder mit ihren anmutigen Gliedern in die heitere Luft hinauflangte. Durch ein Versehen ihrer Gegnerin nahm ihr Federball eine falsche Richtung und flatterte gerade vor Florio nieder. Er hob ihn auf und überreichte ihn der nacheilenden Bekränzten. Sie stand fast wie erschrocken vor ihm und sah ihn schweigend aus den schönen, großen Augen an.
Danke, Johannes Wördemann. Ja, da hat's gefunkt. Erste Begegnung von Florio und dem jungen Mädchen, Bianca. Den Namen erfahren wir erst später. In welcher Zeit sind wir hier eigentlich?
Ja, es ist nicht so klar, ne? Also wir sind in einer Zeit, in der es Ritter gibt, in der es Volksfeste gibt, ja, und Landschaften und ein buntes Stadtbild. Ansonsten ist es eigentlich so zeitlich und örtlich unklar, ne? Ich meine, also der Name Luca fällt ja, aber man bekommt ja keine konkreten Details von einem realen Ort Luca in Italien. Also es ist eigentlich so eine Art märchenhaftes Szenario in einer Welt, die nicht ganz konkret zeitgeschichtlich jetzt einen Platz hat vielleicht.
Ja, naja, ich dachte irgendwie so dieses Barett und der Federbusch und der Sänger, das ist so, schon so ein bisschen so mittelalterliches Ambiente, ne?
Ja, auch Spielmann, ne? Und die ganze Idee auch sozusagen, dass Florio ein Sänger ist und Dichter und Poet, das ist ja eigentlich was, was in der modernen Literatur dann überhaupt nicht mehr so zusammengedacht wird. Sänger, das waren so mittelalterliche Minnesänger oder sowas. So scheint hier das Berufsbild auszusehen.
Welche romantischen Elemente so auf die erste Assoziation fallen Ihnen da auf, jetzt gerade in dieser ersten Szene, die wir gehört haben?
Ja. Also vielleicht erstmal, was bei Eichendorff ganz oft passiert und sonst auch in der Romantik, dieses Motiv des Aufbruchs. Also, dass da jemand aus dem Unbestimmten irgendwo woanders hin aufbricht, eine Sehnsucht hat, die ihn oder sie wegträgt von dem Herkömmlichen und sozusagen in unbekannte Gegenden, jetzt landschaftlich oder auch in unbekannte Lebensmöglichkeiten hinauslockt. Das finde ich so ein ganz, ganz romantisches Motiv. Florio ist ja sozusagen, wir erfahren ja ganz wenig nur über ihn, außer eigentlich, dass er wirklich im Aufbruch ist. Und das finde ich so ein großes Motiv hier, wo Eichendorff ja richtig gut drin ist. Also vor allem ab diesen Musikchören, diesem Volksfest, ab da wird ja enorm mit so Sinneseindrücken gespielt, die zusammengelegt werden mit Farben, mit Duft, wo man eigentlich sozusagen gar nicht mehr so einzelne Elemente bestimmen kann, sondern es entsteht daraus so eine Art Melange, so eine Mischung von ineinander spielenden Sinneseindrücken. Und auch das ist was man in der Romantik ganz oft hat. Das nennt man ja auch Synästhesie, also dass sich so die verschiedenen Sinne vermischen zu neuen Sinneswahrnehmungen. Und ich finde, das baut er wirklich schon sehr toll auf hier auch.
Ja, das stimmt. Also man ist quasi mitten in so einer duftenden, belebten Wiese. Man riecht es förmlich, ne? Man hört diese Musik. Jetzt gucken wir mal diese Figuren an. Fortunato ist dieser Sänger, dem er da begegnet. Was ist das für eine Figur? Also der hat ja so ein bisschen fast wie so ein Vorbild für den jungen Florio.
Ja.
Oder?
Ja, genau. Er kennt ihn ja auch schon. Also dieser Fortunato ist sozusagen bekannt in seinem Metier anscheinend. Also ihm eilt irgendwie ein Ruhm voraus.
Angesagt.
Ja. Und er ist eigentlich auch im Laufe des Textes dann eine interessante Figur, weil er im Grunde sozusagen auch schon die Stimme der Ordnung und der Klarheit und auch des christlichen Denkens ist, ne? Auch so ein bisschen die Stimme der Vernunft vielleicht. Und gleichzeitig ist er ja doch auch Künstler. Und wir haben gleich am Anfang hier schon diese ganzen Charakterisierungen, das macht Eichendorff ja auch gnadenlos, dass er seine Figuren von Anfang an so durchcharakterisiert. Er benennt die einfach, er sagt einfach, Fortunato ist geistreich. Und so ist das bei den anderen Figuren auch. Die bekommen alle so ihre Adjektive zugewiesen, das sind sie dann. Das macht es einem aber auch leichter, ihn sich gleich auch vorzustellen. Und die Augen sind in dem Text immer ganz wichtig, also wie die Menschen blicken. Also Bianca hat dann diesen ganz unschuldigen Blick und Fortunato hat eben diesen klugen Blick, er ist ein gebildeter Künstler, der auf diesen jungen Menschen schaut mit ein bisschen so einem väterlichen, so ein bisschen Verantwortungsgefühl. Auch er warnt ihn auch schon jetzt, gleich am Anfang ja, ne, er warnt ihn ja vor dieser Verlockung des Zauberbergs. Und also er hat, glaube ich, auch ein sehr klares Bild davon, sozusagen wie ein Lebensweg auf geregelte Weise in die Kunst hineinführen könnte. Und trotzdem ist er eben auch Künstler und sehr sozial, kann mit allen auch gleich losplaudern. Auf der Party dann da, also diesem Volksfest, tummelt er sich, alle wollen ihn hören. Also jemand, der auch so ein bisschen so die Stimme der Öffentlichkeit vielleicht
ja,
auch ist.
Ja, ja. Aha, ja, interessant. Nochmal kurz zurück, weil Sie das gesagt haben. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Stelle, weil die schon nach vorne verweist. Florio und dieser Fortunato, die galoppeln da so nebeneinander her und plaudern ganz schön. Und es ist alles ganz leicht und schön. Und dann gibt es diese kleine Verdüsterung, wo Fortunato irgendwie so ganz still wird. Und dann sagt er so. Und da legt Eichendorff mit dieser Mahnung ja schon eine Spur aus, welche Aufgabe sich dieser Held zu stellen hat, oder? Wie interpretieren Sie es?
Ja, würde ich auch sagen, aber er steckt auch gleich den Rahmen ab, indem er warnt. Und uns ist ja eigentlich klar als LeserInnen, wir vertrauen diesem Fortunato sofort und das dürfen wir auch.
Weil er so klug,
ist und weil er auch sozusagen auf der Seite der christlichen Vernunft ist. Er weiß einfach, wie man das Leben gestalten muss und der warnt jetzt. Und damit steigen wir eigentlich in die Geschichte ein. Und die Aufgabe für Flore ist jetzt, sich an dieser Versuchung ja dann abzuarbeiten.
Also diese Warnung bezieht sich auf einen Zauberberg, auf eine Art Venusberg, wo es einfach zur Sache geht. Ne?
Ja.
So. Also im Grunde warnt Fortunato, Achtung, pass auf, hüte dich vor Sex.
Ja, oder vor erotischen Versuchungen.
Genau.
Und wir sind ja nicht auf irgendeinem Venus- oder Zauberberg, aber es wird in anderer Form, in Form eben des Marmorbildes und der Venusfigur, wird genau diese Versuchung ja dann auf Florio zukommen.
Jetzt trifft er erstmal sozusagen dieses Mädchen mit dem Federball. Das trifft er auf einem Fest wieder. Dann kommt es zu einem ersten Kuss. Wie ist diese Bianca-Figur gezeichnet für Sie? Wie nehmen Sie die wahr?
Ich nehme die als sozusagen sehr wenig gezeichnet war. Da wird sehr viel freigelassen. Also sie wird als eine sehr kindliche Figur ja beschrieben. Und obwohl sie irgendwie liebreizend und bezaubernd ist und einfach wahrscheinlich irgendwie auch attraktiv und sexy, ist sie aber eben sozusagen sich ihrer Reize überhaupt nicht bewusst. Und ist eigentlich noch ein Mädchen, das da spielt, Ball spielt. Und trotzdem gibt es eben dieses Verliebtsein. Und eigentlich wissen wir nicht viel mehr über sie, außer dass auch in ihren Augen einfach nur Gutes ist. Also die ist in keiner Weise raffiniert oder gefährlich. Aber auch da gibt es Zweideutigkeiten. Denn als sie dann nach diesem Federballspiel da an der Tafel bei dem Fest sitzen, erwacht in ihr schon auch irgendwie so eine Art Verlangen. Und auch sie kann dunkelglühende Blicke aussenden zu Florio. Ja, also die kann auch ganz schön mit dem flirten. Auf einmal vom Kind zur möglichen Geliebten. Das geht sehr schnell. Und sonst wissen wir aber ja überhaupt nichts über sie. Das gilt ja für alle Figuren. Wir haben ja keinen Familienhintergrund, die sind einfach nur so, sie stehen einfach für die Erfahrung, um die es gerade geht. Ja. Und mehr wissen wir nicht.
Es kommt dann eine interessante Gestalt oder Figur ins Spiel. Also wir haben ja den Sänger Fortunato, wir haben unseren Florio, wir haben die Bianca. Alle treffen sich wieder auf einem Fest. Und plötzlich stürmt ein Ritter dieses Fest, stürzt den Wein herunter, der hat glühende Augen, ist total bleich, Ritter Donati. Und der sorgt jetzt dafür bestimmte Verwicklungen. Das ist eine spannende Figur.
Ja, der ist aber auch tatsächlich relativ eindimensional, sicherlich mit Absicht, ne? Also den finde ich noch am wenigsten ambivalent, weil der eigentlich wirklich dieses Diabolische mitbringt. Also er kommt in die Gesellschaft rein, er mischt alles auf, er versucht zwar schon nach außen hin den Schein zu wahren und die Regeln der Höflichkeit zu wahren, aber eigentlich möchte er Florio hinüberziehen in dieses Reich der Sinne, auch der antiken Verlockungen. Und mit Bianca und Fortunato kann er gar nichts anfangen, im Gegenteil. Also er ist der Gegenpart.
Also der ist eine Gegenfigur zu Fortunato, definitiv. Der hat verschiedene Elemente. Der hat ja ein bisschen was Teuflisches, sagten Sie schon, so diabolisch. Der hat auch ein bisschen was von dieser, also könnte man denken an den Gott Bacchus, den Gott des Rausches, sozusagen den römischen Gott des Rausches. Er hat auch ein bisschen was vom Tod.
Ja, er wird auch immer wieder gezeigt in so Posen, in denen man eigentlich denkt, ist er jetzt gestorben? Irgendwann trifft Florio in einem Park auf ihn. Da hängt er irgendwie an so einer Ruine und rührt sich nicht und ist starr und bleich. Und eigentlich denkt man, der gehört gar nicht mehr zu den Lebenden. Und genau das ist ja auch so eine Ahnung, die man dann später vielleicht hat. Ne?
Genau, ja, ja. Weil Sie es eben schon sagten, dieses Christentum und Antike, das ist schon so ein wesentliches Motiv in dieser Novelle. Mhm. Was genau arbeitet Eichendorff da aus eigentlich? Also welchen Kontrast arbeitet er da aus? Es kommen ja immer wieder antike Elemente und die Antike wird eigentlich nicht so positiv besetzt.
Nee, genau. Und da ist Eichendorff dann, glaube ich, schon auch Romantiker, insofern, dass er sich von dieser antiken Verehrung der Klassik, Goethe und Schiller schrieben ja eigentlich in der gleichen Zeit, auch so hochgehalten wurde. Davor warnt er eigentlich. Er hat wirklich ein christliches Weltbild und hat sein Leben auch als gläubiger Katholik verbracht. Und die Geschichte beschreibt die antike Welt ja als eine Welt der Sinne und des Exzesses auch und der körperlichen Freuden. Und eigentlich klingt das alles ganz attraktiv für uns heute, auf jeden Fall, und für Florio ja eben auch. Und deswegen gerät er ja überhaupt in Versuchung. Aber das ist eine Welt, von der man sich eigentlich abkehren muss und zurückkehren muss zur christlichen Ordnung eigentlich. Ne?
Ja, das hören wir uns jetzt nochmal an, was da alles passiert. Nach dem Fest mit dem Kuss hat der verliebte Florio einen Traum, in dem Sirenen aus der griechischen Mythologie vorkommen, die aussehen wie das blumenbekränzte Mädchen. Und dann geht er aber mit einem Schiff unter. Er wacht dann ziemlich verstört auf, schnappt sich seine Gitarre und geht raus. Und was dann geschieht, das hören wir jetzt.
Zwischen den Rebengeländern hinaus sah er den Fluss im Tale. Viele weißglänzende Schlösser hin und wieder zerstreut, ruhten wie eingeschlafene Schwäne unten in dem Meer von Stille. Da sang er mit fröhlicher Stimme. Wie kühl schweift sich's bei nächtiger Stunde, die Zither treulich in der Hand. Vom Hügel grüß ich in die Runde den Himmel und das stille Land. Wie ist da alles so verwandelt, wo ich so fröhlich war im Tal, im Wald wie still der Mond nur wandelt, nun durch den hohen Buchensaal. Der Winzer Jauchzen ist verklungen und all der bunte Lebenslauf, die Ströme nur im Tal geschlungen, sie blicken manchmal silbern auf. Und Nachtigallen, wie aus Träumen, erwachen oft mit süßem Schall. Erinnernd rührt sich in den Bäumen ein heimlich Flüstern überall. Die Freude kann nicht gleich verklingen, und von des Tages Glanz und Lust ist so auch mir ein heimlich Singen geblieben in der tiefsten Brust. Und fröhlich greife ich in die Saiten, o Mädchen, jenseits überm Fluss. Du lauschest wohl und hörst's von Weitem, und kennst den Sänger an dem Gruß. Er musste über sich selber lachen, da er am Ende nicht wusste, wem er das Ständchen brachte. Denn die reizende Kleine mit dem Blumenkranze war es lange nicht mehr, die er eigentlich meinte. Die Musik bei den Zelten, der Traum auf seinem Zimmer und sein, die Klänge und den Traum und die zierliche Erscheinung des Mädchens nachträumendes Herz hatte ihr Bild unmerklich und wundersam verwandelt in ein viel schöneres, größeres und herrlicheres, wie er es noch nirgend gesehen. So in Gedanken schritt er noch lange fort, als er unerwartet bei einem großen, von hohen Bäumen rings umgebenen Weiher anlangte. Der Mond, der eben über die Wipfel trat, beleuchtete scharf ein marmornes Venusbild, das dort dicht am Ufer auf einem Steine stand, als wäre die Göttin soeben erst aus den Wellen aufgetaucht und betrachtete nun, selber verzaubert, das Bild der eigenen Schönheit, das der trunkene Wasserspiegel zwischen den leise aus dem Grunde aufblühenden Sternen widerstrahlte. Einige Schwäne beschrieben still ihre einförmigen Kreise um das Bild. Ein leises Rauschen ging durch die Bäume ringsumher. Florio stand wie eingewurzelt im Schauen, denn ihm kam jenes Bild wie eine lang gesuchte, nun plötzlich erkannte Geliebte vor, wie eine Wunderblume aus der Frühlingsdämmerung und träumerischen Stille seiner frühesten Jugend heraufwachsen. Je länger er hinsah, je mehr schien es ihm, als schlüge es die seelenvollen Augen langsam auf. Als wollten sich die Lippen bewegen zum Gruße, als blühe Leben wie ein lieblicher Gesang erwärmend durch die schönen Glieder herauf. Er hielt die Augen lange geschlossen vor Blendung, Wehmut und Entzücken. Als er wieder aufblickte, schien auf einmal alles wie verwandelt. Der Mond sah seltsam zwischen den Wolken hervor. Ein stärkerer Wind kräuselte den Weiher in trübe Wellen. Und das Venusbild, so fürchterlich weiß und regungslos, sah ihn fast schreckhaft mit steinernen Augenhöhlen aus der grenzenlosen Stille an. Ein nie gefühltes Grausen überfiel da den Jüngling. Er verließ schnell den Ort und immer schneller und ohne auszuruhen eilte er durch die Gärten und Weinberge wieder fort der ruhigen Stadt zu. Denn auch das Rauschen der Bäume kam ihm nun wie ein verständiges, vernehmliches Geflüster vor. Und die langen, gespenstischen Pappeln schienen mit ihren weitgestreckten Schatten hinter ihm dreinzuschlagen. So kam er, sichtbar verstört, in der Herberge an.
Dankeschön, Johannes Wernemann. Zentrale Szene in dieser Novelle. Was passiert hier mit diesem verliebten jungen Mann? Das ist ja irgendwie eine ganz verrückte Geschichte.
Also das ist wirklich eine abgefahrene Stelle, muss ich wirklich sagen. Was passiert da? Also erstmal singt er ja dieses Gedicht oder Lied, schön in Strophen geordnet. Und eigentlich denkt man, es ist ein Liebesgruß an das Mädchen, an Bianca, die er vorher kennengelernt hat. Da ist aber schon so ein merkwürdiges darüber hinausreichen. Da ist ein heimliches Singen, ist da noch in ihm. Er will mehr eigentlich, er will das sozusagen ausdehnen. Und genau das passiert dann eigentlich auch. Also diese Sehnsucht ist dann nicht mehr an dem einzelnen Gegenüber festzumachen, also an Bianca, sondern eigentlich sehnt er sich nach etwas Größerem, nach mehr. Es ist sozusagen gar nicht genau zu sagen, nach einem, vielleicht also schon nach einem, nach einer Frau, aber nicht nach diesem konkreten Menschenwesen Bianca, mit der er da zusammen sein könnte. Dieses, ne, dieses Diffuse, diese Ahnung, die er da hat, diese Begierde, die er auch hat, die geht so ins Große hinein. Und diese Venusbild-Szene finde ich auch wirklich schon großartig, auch weil man hier wieder diese schnellen Stimmungsumschwünge hat. Also erst diese totale Faszination von ihm. Und dieses Venusbild ist ja sehr in sich geschlossen. Also es ist ja eine Göttin, aber die hat gleichzeitig auch wie Narziss aus der griechischen Mythologie dieses ganz Selbstverliebte. Ja, sie schaut sich selber im Spiegelbild an, sie schaut ja gar nicht nach ihm. Und dann kommt eben auch noch dieses ahnungsvolle Bild der Wunderblume. Das ist ja so das romantische Bild, die blaue Blume, ein Symbol, das Novalis eingeführt hat in einem seiner Romane und das seitdem immer wieder bei den verschiedenen Romantikern auch auftaucht. Diese blaue Blume, die auch steht, also für alles, was man sich vielleicht wünschen könnte, aber noch nicht mal genau weiß, was es eigentlich ist. So eine unendliche Sehnsucht. Ne? Und das alles macht er fest an diesem Marmorbild. Und dann auf einmal, zack, ist so wie so ein Cut. Es ist sehr filmisch auch, finde ich, diese Szene. Und auf einmal ist alles sozusagen nur ein Spuk. Und ein nie gefühltes Grausen packt ihn. Das heißt, da ist sozusagen was ganz archaisch Unheimliches ist da passiert. Und wie ein schlechter Trip wird ihm das auf einmal auch ganz, ganz klar. Also er fällt jetzt raus aus dieser Faszination. Und dieses Hin und Her zwischen diesem völligen Aufgehen in dieser ahnungsvollen Sehnsucht und dann aber auch dem Wissen, dass da was ganz Ungutes passiert, vor dem man sich schützen muss.
Aber es geht um Erotik.
Es geht um Erotik und vielleicht aber auch noch darüber hinaus um unerfüllte Sehnsucht, oder? Also alles, was er nicht hat und was fehlt vielleicht in seinem bisher wahrscheinlich relativ überschaubaren Leben. Aber auch natürlich Erotik, das hat er offensichtlich ja auch noch nicht gehabt. Ja.
Würden Sie sagen, also auch, dass dieses jetzt in der Nacht angesiedelt ist, bedeutet eigentlich, dass das Unbewusste sich Bahn bricht? Oder ist das überinterpretiert?
Ich weiß nicht, also ich finde, mit Tag und Nacht wird ja schon sehr systematisch umgegangen in dem Text. Ne? Also tagsüber sind immer die Szenen, wo alles eigentlich sozusagen klar vor den Figuren liegt und wo sie eigentlich auch wissen, was sie tun müssen. Und alle Verwirrungen und auch alle Feste und Partys passieren entweder am Abend, also in der Übergangszeit, oder dann eben in der Nacht. Und die Nacht ist eigentlich die Zeit der Venus und des Marmorbildes. Und das ist relativ klar immer einander zugeordnet auch.
Ja, also ich würde ja sagen, dass diese Nacht einfach quasi für die Triebe steht, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall die Zeit der Entgrenzung, wo ja auch sozusagen nicht mehr klar erkennbar ist. Die Dinge verlieren ihre Konturen, das Licht ist ganz dramatisch.
Man hat immer Zwielicht, das mögen die ja auch immer
ja,
so gerne.
Genau. Ja, genau. Ja. Und damit kommt auch dieses gespenstische, traumhafte. Das Wort Traum in der Szene, die wir gerade gehört haben, kommt ja so oft vor. Man weiß ja gar nicht mehr sozusagen, wo fängt Wirklichkeit an, wo hört der Traum auf. Alles träumt ineinander.
Wenn man jetzt mal kurz die Form anschaut, also Eichendorff weiß ich ja selber nicht so richtig, ob man das jetzt Märchen nennen sollte oder Novelle. Tendenz in der Sekundärliteratur geht richtig. Novelle, also Novelle mit märchenhaften Elementen. Ist jetzt diese Szene, also es gibt ja in der Novelle immer diese These der unerhörten Begebenheit, würden Sie sagen, das ist die unerhörte Begebenheit, mit der dann die Handlung aufsteigt?
Ja, würde ich schon sagen. Also als ich das früher gelernt habe, hieß das noch der Falke. Also die Novelle hatte einen Falken, das heißt irgendetwas, ein Symbol.
Ja, ja, ja.
Das war dann eben in einer bestimmten Beispielnovelle war das der Falke und darum kreist alles. Und das ist auf jeden Fall hier das Marmorbild, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, wie Sie gesagt haben, Boy meets Girl, darum geht's auch. Aber es wird ja mit dem Marmorbild erstmal überhaupt dann speziell diese Geschichte mit diesem Verlauf.
Dann gibt's ja noch eine Besonderheit, Johannes Wörnemann hat es eben auch gelesen, immer diese Lieder und Gedichte. Warum baut er die ein? Das folgt ja schon einer ganz bestimmten Idee, ne?
Ich weiß nicht, aus einer Idee folgt, aber auf jeden Fall kann er damit ja eine Menge machen mit diesen Gedichten im Text. Also erstmal ist es, glaube ich, die Idee, literarischen Gattungen übereinander zu legen. Also nicht nur, wenn man eine Novelle schreibt, nur durchzuerzählen, sondern eben auch Elemente aus anderen literarischen Gattungen reinzuholen.
Also auch eine romantische...
Ein romantisches Schreibverfahren auch. Die haben sich ja sehr interessiert für die Auflösung der Gattungsgrenzen. Ja, und ganz konkret hier hat das, finde ich, alle möglichen Funktionen. Also es ist oft ein Kommentar zu dem, was gewesen ist oder eine vorausschauende Deutung eigentlich schon. Und es charakterisiert aber auch die Figuren, ne? Also Fortunato zum Beispiel mit seinen Gesängen, der dann oft auch wieder auf christliche Symbole rückverweist, zeigt sich darin eben als der Hüter von Gesetz und Werten und Ordnung. Florio hier mit seinen schwärmerischen Interessen kann das in der Form auch nochmal schön äußern. Und ich würde sagen, es ist auch noch ein musikalisches Element. Mhm. Also man hat dadurch auch ganz stark dieses Klangliche,
klar,
was den Erzähltext auch nochmal so anders anreichert eigentlich.
Mhm. Gehen wir nochmal so ein bisschen weiter in der Handlung. Mhm. Es passieren nämlich noch ein paar Merkwürdigkeiten. Er sieht nämlich dann im Garten eine schöne Frau, die fast so aussieht wie die Venus. Und die singt dann davon, wie sie immer im Frühling erscheint. Und an diese Frau, an die will er ran. Also Bianca scheint irgendwie fast vergessen. Und Donati soll ihm helfen, an diese Frau heranzukommen. Und der dunkle Ritter stellt das auch in Aussicht. Dann gibt es einen Maskenball, auf dem Florio zwei Frauen begegnet, die als Griechen verkleidet sind. Und die haben auch so Larven, also sogenannte Masken. Also es wird jetzt schon alles ein bisschen gespenstisch. Er tanzt dann mit der einen, die ihm auch eine Rose gegeben hat und die haucht ihm dann so rüber, so, du kennst mich. Aber irgendwie interessiert er sich für die nicht so sehr, sondern er interessiert sich für die andere Griechin. Und als die ihren Schleier kurz lüftet, sieht er auch, das ist tatsächlich diese schöne Frau. Eine total merkwürdige Szene. Irgendwie überblenden sich diese zwei Frauenfiguren da, oder was ist das?
Ich würde sagen, das ist die einzige Szene in der ganzen Erzählung, wo die Figuren überhaupt keine klaren Konturen mehr haben. Also es heißt auch irgendwo in dieser Episode, er hatte ein Doppelbild. Es sind eigentlich beide gleichzeitig. Und als Leserin kann ich auch nicht genau sagen, welche er im Laufe des Abends wo trifft. Es ist nie so ganz klar. Die Größenverhältnisse ändern sich. Auf einmal ist sie etwas höher gewachsen und schlank und elegant. Dann ist es also eher die Dame. Und dann wendet sie wieder ihr Köpfchen ab. Dann ist es eher wieder vielleicht Bianca. Und es ist sozusagen eine ständige Irritation. Und er driftet da so durch und wird aber am Ende auch von der Dame eigentlich da rausgelotst und ist wirklich jetzt sozusagen so im Gefahrenbereich, im Einzugsbereich dieser erotischen Macht, kann man vielleicht sagen. Der Text will ihn ja zurückführen sozusagen auf den Pfad der Tugend, aber ich habe schon gedacht, jetzt go for it. Die Party wird jetzt erst richtig gut, wenn du da hinten jetzt mal weiter rausgehst, aus dem Zaun auch raus, aus dem Garten raus, in die dunkle Zone. Ja,
ja, aber er hinterlässt ja nun irgendwie die trauernde Bianca.
Das ist übrigens auch interessant, weil nämlich da auch klar wird, dass der Text eigentlich aus einer allwissenden Erzählperspektive erzählt ist. Der Erzähler weiß alles, ist aber normalerweise recht nah bei Florio und streckenweise denkt man, folgt ihm. Aber dann wieder zeigt die Erzählstimme Bianca, wie sie eigentlich sozusagen verlassen da sitzt und sich fragt, was mit ihrem Florio jetzt los ist. Und Florio ist aber längst woanders. Und der Erzähler hat schon eigentlich alles im Blick. Das ist ein sehr mächtiger, aber auch sehr dezenter Erzähler.
Ja, wobei ich sagen muss, also der Blick auf Bianca, der ist eigentlich ein bisschen irritierend an der Stelle. Aber naja, gut. Es kommt dann noch zu einer Verführungsszene tatsächlich in einem antiken Palast mit der schönen Frau. Die liegt da so hingegossen in einem hellblauen Kleide und ist umgeben von Mamsellen, die sich um sie kümmern. Und dann führt sie ihn in ein Zimmer und er ist völlig hingerissen, lodernde Blicke und dann passiert was?
Lodernde Blicke und dann versucht er noch rauszukriegen, woher seine aufgewühlte Stimmung kommt, mit der Ahnung, da war schon früher was, also hat ja immer diese Rückbindung an etwas Vergangenes. Also er meint sie auch schon zu kennen, obwohl sozusagen in diesem Moment denken sollte, er müsste jetzt nur im Moment sein. Aber nein, er denkt daran, dass sie ihm auch vertraut ist auf merkwürdige Weise. Da kommt so ein bisschen zu einer kleinen Verzögerung, also weil sie ist dann auch ein bisschen irritiert und sagt so, ja, das geht eigentlich allen so. Alle meinen mich schon zu kennen. Und in dem Moment hört man dann Fortunato aus der Ferne, also man weiß nicht, dass es von Fortunato ist, aber man hört ein Lied schallen und das dringt dann zu Florio auch vor, das eigentlich sozusagen wieder ihn zurückruft und wegruft und warnt. Und das ist eigentlich die Bremse. Und dann bricht diese Verführungsszene in sich zusammen und auf einmal wird klar, das ist alles nur Schall und Rauch und Spuk. Ja, alles gerät in Bewegung. Das ist das, was Sie vorhin mit der Fantasy-Szene auch meinten. Ne? Alles ist irgendwie überbordend, ausufernd und wird aber dann grau und kalt. Und das Leben weicht daraus. Das heißt, das ist nicht der Ort, dem wir uns anvertrauen sollten. Ne?
Dieser Text hat eine Moral.
Er hat eine Moral, ja.
Er hat diese Moral, begib dich nicht in die Welt der untiefen Erotik mit jemand Unbekannten.
Aber er kostet es ja so aus und erzählt das so toll, diese Party, dieses nächtliche Fest, diese Verführungsszene, dass man auch schon sagen muss, der begibt sich da aber auch ganz schön weit rein, der Text. Er hat dann die Moral, am Ende kommt dann wieder sozusagen die Stimme der Ordnung und Fortunato ist da immer die Figur, die alles wieder regelt und sortiert. Aber der Text selber lässt sich ja schon recht weit darauf ein. Und das finde ich eigentlich auch toll daran. Also man kann nicht sagen, dass der Text von vornherein weiß, wie es sein soll, sondern er schickt den Florio schon relativ weit auch in diesen Zustand rein. Also es hätte ja nicht mehr viel gefehlt sozusagen. Ne?
Ja, es ist natürlich dann schon interessant, auch gerade da ist auch wieder dieses Kippmoment drin, dass diese schöne Frau wird auch wieder steinern für ihn und wieder packt ihn das Grausen, also die Angst, ich würde jetzt mal sagen, die Angst vor den eigenen Trieben oder dem eigenen Begehren. Das Ganze arbeitet aber dann quasi auch nochmal so eine Art von Todesmotiv mit ein. Und wir haben dann auch noch sehr schön die Schlange. Es taucht auch in diesem Moment, wo diese Verführungsszene ist, taucht wieder so eine grünschillernde Schlange da auf. Die ist ja auch so ein schönes Symbol. Also das ist schon alles sehr eng gearbeitet auch. Ne?
Ja genau, und das grünschillernde, also diese Farbsymbolik ist ja auch wirklich sehr, sehr konsequent durchgehalten. Ne? Also Donati hat ja auch diese grünschillernden Gewänder und diese Venusfigur oder diese Dame, diese schöne Frau ist auch gekleidet in diese grünen, geschmeidigen Kleider und hat auch was von Diana, von der Jagdgöttin. Wird auch mal gezeigt auf einem Pferd mit einem Falken an der Strippe sozusagen. Da ist ja der Falke.
Der Falke.
Ja. Also sie ist auch die Jagdgöttin, die auf Jagd ist nach diesen Opfern des Begehrens oder so. Ja, also das ist, und die Tageszeiten spielen auch immer mit und das Wetter auch.
Das Wetter auch,
genau.
Das stimmt.
Also als dann dieser Riss kommt und Fortunatus warnendes Lied, zieht ein Unwetter auf und das Wetter macht auch klare Kante. Ja.
Wir hatten ja beide gesagt, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte der Romantik.
Ja.
Entwickelt er sich, Florio?
Ja, da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Also er kommt ja hinterher zu einer Entscheidung oder ist sozusagen, er weiß dann, was richtig ist. Ich finde aber, dass er sich, also so im psychologischen Sinne, eigentlich nicht wirklich entwickelt. So, er geht durch diese verschiedenen Räume und die verschiedenen Räume halten bestimmte Erfahrungen für ihn bereit. Und er macht die irgendwie, aber wir bekommen ja auch keine Innenperspektive, sondern es bricht dann immer wieder ab und es wird eigentlich von außen immer signalisiert, hier geht es jetzt nicht weiter, hier ist jetzt zu Ende, jetzt gehen wir wieder in den Tag, hier ist wieder Fortunato, orientier dich da mal dran. Also ich finde, er driftet so ein bisschen durch diese Erfahrungslandschaft und am Ende sozusagen hat er seinen Weg gefunden. Das ist dann vielleicht ein Lernprozess, aber wir erleben diesen Prozess nur in der Handlung und in den Räumen mit, nicht in seiner eigenen Einsicht oder einem Lerneffekt, der irgendwie jetzt beschrieben würde. Also er ist auch sehr passiv. Ne? Er wird ja immer irgendwie abgeholt und irgendwo hingebracht, dann gibt es ein Gewitter, dann muss er gehen und so. Aber er selber entscheidet sich eigentlich selten, jetzt sozusagen den nächsten Schritt in irgendeine Richtung zu tun.
Ja. Ja, das stimmt. Apropos Räume, weil Sie das eben so angesprochen haben, das arbeitet hier auch mit viel mit Innenräumen, Außenräumen. Ne?
Ja, das finde ich auch wirklich toll. Also das, wenn man sich das so genau dann anschaut, also wie zum Beispiel es anfängt mit der ersten Szene, die wir auch gehört haben, mit eigentlich diesem öffentlichen Raum der Stadt, ja, wo die Stadtgesellschaft eigentlich ist und alle sind in Gesellschaft. Und wie verhalten die sich alle in Gesellschaft? Das können wir in diesem öffentlichen Raum sehen. Und da gibt es die privaten Räume, die meistens auch Innenräume sind. Und dann gibt es die Naturräume, die aber eigentlich auch nicht wirklich jetzt wilde Natur sind, sondern ja meistens Parks oder so gestaltete Kulturräume, in denen dann auch wieder manchmal so halböffentliche Begegnungen inszeniert werden. Also die Räume sind wie so Bühnen, finde ich, auf denen die Figuren so in verschiedene Beziehungen treten können zueinander. Und das ist wirklich sehr geschickt auch gemacht.
Ja. Wir hören jetzt noch mal den Schluss der Novelle. Also wir hatten diese Verführungsepisode und Florio ist irgendwie so niedergebrezelt. Und sein Diener überredet ihn dann, kein guter Ort, und sie reiten aus der Stadt. Und dann gesellen sich drei weitere Reiter zu ihm. Fortunato, schöner Bogen zum Anfang. Dann Pietro, das ist der Onkel von Bianca und ein stiller Knabe. Und während Sie so reiten, schauen Sie noch einmal auf diesen heidnischen Venustempel, aus dem sich alljährlich im Frühling die Göttin erhebt und die Sinne verwirrt. Und Fortunato macht dann Florio klar, dass das eigentlich geisterhafte Erscheinungen sind, die sich bannen lassen durch Kunst, durch redliche Dichter. Und Florio ist sehr erleichtert. Und jetzt hören wir mal, wie es weitergeht. Bitte nochmal, Johannes.
Alle schwiegen, die Sonne ging soeben auf vor ihnen und warf ihre funkelnden Lichter über die Erde. Da schüttelte Florio sich an allen Gliedern, sprengte rasch eine Strecke den anderen voraus und sang mit heller Stimme: Hier bin ich, Herr, gegrüßt das Licht, das durch stille Schwüle der müden Brust gewaltig bricht mit seiner strengen Kühle. Nun bin ich frei, ich taumle noch und kann mich noch nicht fassen. O Vater, du erkennst mich doch und wirst nicht von mir lassen. Es kommt nach allen heftigen Gemütsbewegungen, die unser ganzes Wesen durchschüttern, eine stillklare Heiterkeit über die Seele, gleich wie die Felder nach einem Gewitter frischer grünen und aufatmen. So fühlte sich auch Florio nun innerlichst erquickt. Er blickte wieder recht mutig um sich und erwartete beruhigt die Gefährten, die langsam im Grünen nachgezogen kamen. Der zierliche Knabe, welcher Pietro begleitete, hatte unterdessen auch, wie Blumen vor den ersten Morgenstrahlen, das Köpfchen erhoben. Da erkannte Florio mit Erstaunen Fräulein Bianca. Er erschrak, wie sie so bleich aussah gegen jenen Abend, da er sie zum ersten Mal unter den Zelten im reizenden Mutwillen gesehen. Die Arme war mitten in ihren sorglosen Kinderspielen von der Gewalt der ersten Liebe überrascht worden. Und als dann der heißgeliebte Florio den dunklen Mächten folgend so fremd wurde und sich immer weiter von ihr entfernte, bis sie ihn endlich ganz verloren geben musste, da versank sie in eine tiefe Schwermut, deren Geheimnis sie niemand anzuvertrauen wagte. Der kluge Pietro wusste es aber wohl und hatte beschlossen, seine Nichte weit fortzuführen und sie in fremden Gegenden und in einem anderen Himmelsstrich, wo nicht zu heilen, doch zu zerstreuen und zu erhalten. Um ungehinderter reisen zu können und zugleich alles Vergangene gleichsam von sich abzustreifen, hatte sie Knabentracht anlegen müssen. Mit Wohlgefallen ruhten Florios Blicke auf der lieblichen Gestalt. Eine seltsame Verblendung hatte bisher seine Augen wie mit einem Zaubernebel umfangen. Nun erstaunte er ordentlich, wie schön sie war. Er sprach vielerlei gerührt und mit tiefer Innigkeit zu ihr. Da ritt sie, ganz überrascht von dem unverhofften Glück und in freudiger Demut, als verdiene sie solche Gnade nicht, mit niedergeschlagenen Augen schweigend neben ihm her. Nur manchmal blickte sie unter den langen, schwarzen Augenwimpern nach ihm hinauf. Die ganze klare Seele lag in dem Blick, als wollte sie bittend sagen: Täusche mich nicht wieder. Sie waren unterdessen auf einer luftigen Höhe angelangt. Hinter ihnen versank die Stadt Lucca mit ihren dunklen Türmen in den schimmernden Duft. Da sagte Florio zu Bianca gewendet: Ich bin wie neugeboren. Es ist mir, als würde noch alles gut werden, seit ich euch wiedergefunden. Ich möchte niemals wieder scheiden, wenn ihr es vergönnt. Bianca blickte ihn, statt aller Antwort selber, wie fragend, mit ungewisser, noch halb zurückgehaltener Freude an und sah recht wie ein heiteres Engelsbild auf dem tiefblauen Grunde des Morgenhimmels aus. Der Morgen schien ihnen in langen goldenen Strahlen über die Fläche schießend gerade entgegen. Die Bäume standen hell angeglüht, unzählige Lerchen sangen schwirrend in der klaren Luft. Und so zogen die Glücklichen fröhlich durch die überglänzten Auen in das blühende Mailand hinunter.
Happy End.
Ja, also mit dem Ende ist es ja schon nicht so einfach, ne? Aus feministischer Sicht habe ich da schon mit zu kämpfen, wie demütig und mit gesenktem Blick Bianca dann wieder in Florios Wahrnehmung rückt und sich freuen darf, dass er jetzt wieder auf sie Acht gibt und so. Also das ist schon, das muss man dann einfach historisch sehen, aber damit bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden. Was ich ganz schön finde ist, weil Sie jetzt sagen Happy End, ist, dass es aber eigentlich doch auch ein offenes Ende ist. Also die heiraten ja jetzt nicht auf dem Fleck, sondern sie gehen erstmal weiter, sie reiten erstmal. Sie versprechen sich irgendwie einander, aber es ist, aber sie sind einfach jetzt wieder in der offenen Landschaft und was jetzt weiter passieren wird, wird einfach komplett offen gelassen.
Echt?
Finde ich schon, ja.
Okay.
Oder?
Ich weiß nicht. Also für mich ist irgendwie klar, dass die jetzt bis ans Ende ihrer Tage zusammen sein werden.
Okay. Aber Florio sagt am Schluss, und das finde ich wirklich ganz gut, es ist mir, als würde noch alles gut werden. Das ist dieses als ob. Und das ist so ein kleiner romantischer Twist. Das ist jetzt nicht ganz eingetütet. Ja? Wir können mal davon ausgehen, sagen, es ist alles wieder zurück da, wo es sein soll. Aber es bleibt dieser kleine als ob-Gedanke. Wer weiß, ja? Vielleicht öffnet sich doch noch mal was. Vielleicht passieren noch andere Möglichkeiten. Vielleicht kommt der Wind und trägt sie weg. Und diese Überraschungen oder dieses Unwahrscheinliche, was auch immer noch passieren kann, ich finde, das schwingt trotzdem so ein klein bisschen mit, auch wenn er alles ziemlich festzurrt jetzt am Ende.
Ja, naja, und sie zurrt natürlich auch fest. Sie sagt ja, enttäusche mich auf keinen Fall wieder. Welche Bedeutung weist Eichendorff ihr hier eigentlich zu, schon allein durch den Namen?
Also Bianca, die Weiße, die Reine, die Unschuldige. Ja, sie hat eigentlich sozusagen keine Veränderung durchgemacht, ne? Sie hat einfach gewartet, dass sich wieder alles regelt. Es ist kein Coming-of-Age-Roman von Bianca. Und man weiß von ihr auch nur, man sieht sie immer nur aus den Augen der Männer. Na, sie sagt ja nicht, täusche mich nicht, sondern als wollte sie bittend sagen. Das ist der Blick von außen auf sie. Wir sehen sie immer nur von außen. Wir erfahren nur von Florio, wie er sich einigermaßen fühlt, nicht sehr viel. Aber Bianca sozusagen bleibt eigentlich so ein bisschen das Versatzstück für das gute, reine Leben.
Für das gute und reine,
ja.
Genau. Und da spielt sie natürlich mit Fortunato zusammen. Also es gibt zum Beispiel so eine psychoanalytische Interpretation des Textes. Also kann man jetzt halten davon, was man will, aber bietet sich vielleicht ein bisschen so an. In der psychoanalytischen Interpretation würde man sagen, Fortunato und Bianca stehen sozusagen, also in dieser Reinheit, Klarheit und so weiter, stehen quasi so für das Über-Ich. Und Donati, also der dunkle Ritter, und die Venus stehen für die Triebe, für das Es. Mhm. Und Florio ist sozusagen, hängt dazwischen, das Ich. Und was wäre seine Aufgabe jetzt in dieser Deutungsfunktion?
Naja, da muss er ja sozusagen eigentlich den Ausgleich schaffen zwischen diesen verschiedenen Teilen seines Ichs eigentlich, ne? Also der muss die Stimme des Über-Ichs integrieren in seine Sozialisation, und die Triebe und das alles, was sich da im Untergrund abspielt, hat er ja jetzt erfahren und hat damit einen Umgang gefunden, hat das aber jetzt alles eingehegt und kommt jetzt eigentlich zu so einer Art neu gefundenen Identität. Er sagt ja auch, ich bin wie neu geboren. Das ist ja ein bisschen wie so eine neue Stufe, so eine Transformation, die er jetzt durchlaufen hat. Ich finde das eigentlich schon auch wirklich so ganz schlüssig, also ob man jetzt damit Freud kommt, aber auf jeden Fall sozusagen diese verschiedenen Erfahrungsräume, die ja schon was mit innerem Erleben zu tun haben und auch mit eigenen Ängsten vielleicht vor Sexualität oder vor dem, was wir nicht beherrschen können, vor dem Unkontrollierbaren, das wird hier auf jeden Fall miterzählt, das würde ich auch so sehen.
Ja. Ich hatte irgendwo gelesen, Bianca sei entsexualisiert.
Ja, es ist ja auch merkwürdig, warum muss sie denn Knabentracht anhaben am Schluss, ja? Das heißt ja sozusagen, sie ist überhaupt nicht mehr ausgestattet mit irgendwelchen weiblichen Attributen, sie ist eigentlich neutral geworden. Das ist schon eine merkwürdige Wendung am Schluss. Und das, was sie am Anfang so ein bisschen auch mal ausprobieren durfte, die dunkelglühenden Blicke, die hat sie sich jetzt hier abgewöhnt. Jetzt sind es nur noch die langen schwarzen Augenwimpern und der klare Blick, ne? Also es ist schon auch eine Überführung der Frau weg vom Verlockenden, vom Gefährdenden hin zu so einer ganz kontrollierbaren Figur eigentlich. Und man kann das also aus der feministischen Literaturwissenschaft, kenne ich da auch Deutungen, die das ganz klar auch so lesen, dass es hier auch um eine Zähmung geht. Ja? Hier wird was gezähmt und reguliert und damit aber auch sozusagen abgetötet. Also so wie das Marmorbild ja dann eigentlich auch tot ist und abstirbt und alles wieder sozusagen nur noch Stein ist, versteinert hier sozusagen das Lebendige, das uns aber auch bereichern könnte, aber hier nicht. Das geht hier nicht. Das ist einfach die Wendung am Schluss, mit der man jetzt dann leben muss mit dem Text.
Ja, ein Text, der sehr viel mehr ist als Boy Meets Girl. Das ist heute deutlich geworden. Es gäbe, glaube ich, noch ziemlich viel mehr zu erkunden. Aber das machen Sie dann im Abi-Deutschunterricht. Mal schauen, was Sie noch alles finden. Vielen Dank, Annette Pehnt.
Sehr gerne, es war mir eine Freude.
Und vielen Dank, Johannes Wördemann, für die Lesung aus Eichendorffs Novelle Das Marmorbild. Mehr Material fürs Deutschabitur, auch ein Gespräch mit Julie C. zu ihrem Roman Corpus Delicti und ein Gespräch zu Büchners Wojciech mit John von Düffel finden Sie auf swr2.de Sternchenthemen und im SWR 2 Wissen Podcast. Mein Name ist Anja Brockert. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war ein Gespräch über Josef von Eichendorffs Novelle Das Marmorbild mit der Schriftstellerin Annette Pehnt. Aufgezeichnet am 7. März 2024 im Literaturhaus Stuttgart in unserer Reihe SWR 2 Wissen – Sternchenthemen.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.